Ja, ihr habt es gesehen, Mission geschieht nicht einfach im luftleeren Raum, sondern Mission geschieht dort, wo Gott etwas befohlen hat. Und ich habe heute den ersten Teil. Das Thema ist so voll, wir könnten im Grunde 3-4 Stunden zusammensitzen. Ich werde mich ein bisschen kürzer fassen. Mein Freund Andi wird dann Fortsetzung machen. Ich werde mehr oder weniger beleuchten, ein Stück weit anreißen. Gottes Handeln, Gottes Bedeutung im Rahmen der Mission, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, in welchem Auftrag wir gehen und was Gott schon selber getan hat und welche Verheißungen wir in der Bibel finden und was wir für einen Gott haben. Denn sonst, glaube ich, ist das, was wir selber versuchen, zum Scheitern von vornherein, zum Scheitern verurteilt. Der Andi wird dann im zweiten Teil mehr auf die Dinge eingehen, wo wir praktisch den Missionsauftrag ausführen. Ja, 3 Themen oder 3 Punkte habe ich. Der Befehlsgeber der Mission, das ist Jesus. Was ist die Grundlage für Mission? Das ist die Allmacht Christi. Und dann, wir befinden uns nicht im luftleeren Raum, sondern Gott hat einen Plan. Und ich sag mal, Scheitern unmöglich, weil wir auf der Grundlage von Gottes souveränen Ratschlüssen unterwegs sind. Matthäus 28, das ist der bekannte Text. Jesus gibt ihn seinen Jüngern mit auf den Weg. Und wenn wir hier sehen und lesen es, heißt es, womit startet er? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir, Jesus, ist gegeben, man kann sagen vom Vater, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist ein Statement. Ich mache einen Punkt, weil das müssen wir erstmal einatmen, bevor wir überhaupt starten. Darum geht hin. Manche übersetzen es ein bisschen anders. Im Englischen heißt es therefore, aber wir sehen, es ist eine Folge. Deshalb auf dieser Grundlage. Darum geht hin. Das heißt, die Straße, auf der wir unterwegs sind, wenn wir überhaupt über Mission nachdenken, ist dieser Vers 18. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und die Missionare, die sich haben senden lassen, die hatten selber aus sich keinerlei Kraft, jetzt ist er weg, oder doch nicht? Ton ist ein bisschen weg, jetzt ist, kommt wieder, ja. Und das glaube ich auch, für mich persönlich habe ich es angenommen, Paulus sagt ja, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist nochmal so ein Tipp am Rande, wenn du dich als Christ identifizierst, und das kannst du nach der Bibel, dann hast du eine neue Identität. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Wir sind in Christus, Christus ist in uns. Es ist ein gewaltiger Unterschied, wo wir als Christ unterwegs sind. Der Heilige Geist ist in uns ausgegossen, das haben wir hier gehört. Jeder Gläubige hat es, jeder Gläubige ist zu einem Leib Christi berufen. Und wir haben einen Anteil daran, Gott, wir sind ein Teil des Leibes Christi und Gott hat uns Gaben gegeben. Und lasst uns also uns nie selber isoliert betrachten, sondern wir sind ein Teil des Leibes Christi. Der Heilige Geist wohnt in uns, er ist immer mit dir unterwegs. Das heißt, diese Grundlage, das gilt es einzuatmen und das möchte ich heute so im ersten Teil auch betonen. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Der Auftrag ist nicht nur beschränkt auf unsere Stadt, sondern er geht auch weiter hinaus. Taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier ist der dreieinige Gott gemeint. Taufe, Nachfolge, sich selbst gestorben, neu leben für Gott. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ist heute werde ich das nicht so betonen, aber das wird vielleicht Andi sagen. Es geht darum, Jünger zu haben. Und siehe, ich bin euch bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da ist die Klammer. Wenn wir sagen, mir ist gegeben alle Gewalt, mach was, ich bin bei euch. Alle Tage bis an Ende der Welt. Und da sehen wir schon bis ans Ende der Welt, das meint nicht nur die paar Jünger, zu denen er das konkret gesagt hat, die da gelebt haben, sondern das ist der Auftrag an die Gemeinde Jesu für alle Generationen. Und es gilt, bis Jesus wiederkommt. Ja, ich starte damit und ich bin begeistert, auch im Rahmen von Anbetung. Anbetung und überhaupt Dienst kommen wir hinein, indem wir Gott einatmen, indem wir die Wahrheiten der Bibel, wer Gott ist, der uns sendet, was er getan hat, was er schon im Alten Testament getan hat, wo es auch schon Missionen gibt, wenn wir das lesen, wenn wir das verstehen, wenn wir das auf uns wirken lassen, dann haben wir schon gehört, dann merken wir Gott selber, kommt mit seinem Heiligen Geist immer mehr zur Geltung. Dann wissen wir, dass wir nicht aus unserer Kraft gehen müssen, sondern dass wir aus der Kraft und aus dem Auftrag Gottes selber tätig sind. Und gehen wir hier weiter. Genau, nehmen wir erstmal den Vers. Mose war unterwegs, er sollte einen Auftrag erfüllen und ihm haben auch die Knie geschlottert, er sollte da zum Pharao gehen. Mann, also und dann bitten, er lass das Volk frei. Auch ein großer Auftrag, genauso wie ich vergleiche das mal, wir jetzt so in die Welt hinausgehen wollen, weiß nicht, wie euch das betrifft. Mose sagt, was soll ich denn sagen, wenn sie sagen, wer hat mich denn gesandt, wer befiehlt das denn? Also wir sehen hier schon eine Brücke zum Alten Testament, was ist denn dann dein Name? Und Gott sagt, ich bin der ich bin, sagt er zu ihm. Das heißt, ich bin der war, der ist und der sein wird, ich bin der ewig Seiende. Und das ist, sage ich mal, etwas, was ich so als ganz wichtig empfinde, dass wir wissen, wer Gott ist, ja. Wenn wir irgendwo hingehen, dann haben wir vielleicht Herausforderungen. Da sind Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Oder da sind Menschen, die wollen uns nicht. Ja, es ist sowohl hier so, als auch wenn man unterwegs ist. Aber den Auftrag haben wir doch von dem, der alle Macht hat. Ja, und auch der Mose selber, der hätte gar nichts von sich aus gekonnt. Da, ne? Das wäre ein totales Scheitern gewesen. Aber er befand sich eben im Weg der Ratschlüsse Gottes, des Planes Gottes mit dieser Welt. Und was wir im Alten Testament vom Volk Israel lesen, ist genauso ein Plan Gottes mit der Weltmission als das, was wir heute erleben. Ja? Und das dürfen wir einatmen. Wir sind nicht isoliert, wir sind nicht Hamburg, wir sind nicht Wien, wir sind nicht Wetzlar. Wir sind ein Teil des gesamten Planes Gottes und nicht nur für die heutige Zeit, sondern für die Weltgeschichte. Und das ist der Gott, der uns sendet. El Elyon, der Allerhöchste. El Shaddai, der Allermächtige. Gott, Jahwe Shammah, der immer gegenwärtig ist, ihr seht da Bibelstellen, Jahwe Jireh, Gott, der uns versorgt. Ja? Und das ist etwas, was wir uns immer vergegenwärtigen, wenn wir unterwegs sind. Ja? Du bist am Ende, fühlst dich trocken, aber wir haben einen, der uns versorgt, wir haben einen, der unser Hirte ist, Jahwe Roi, der Herr unser Hirte, Jahwe Zetkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit, der Herr unser Arzt, Jahwe Shalom, der Herr unser Friede. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, erfülle eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, ist auch ein Weg, wo man verzweifelt ist, wo Paulus dort sagte, ich kann nicht mehr. Und Gott sagte ihm, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ja, also Gott ist derselbe im Alten und im Neuen Testament. Und die er beruft, das sind schwache Menschen. Ja, schaut euch an, als sie vor dem Hohen Rat standen, Johannes und Petrus, da haben sie gesagt, was sind das für einfache Fischer? Ja, die waren überhaupt nicht beeindruckend. Aber was sie gesehen haben, war die Macht Gottes, die auf ihnen ruhte. Das war Gott selbst, der sich dazu stellte, zu seinem Auftrag. Die gingen dahin, ja, wurden bedroht und sie konnten doch nicht schweigen im Namen Gottes. Das war Mission. Das ist die gleiche Mission, in der hier im Volk Israel Mose unterwegs war, in der Petrus und Johannes unterwegs waren und in der wir heute auch unterwegs sind, in ganz verschiedenen Richtungen. Und das, was uns verbindet, ist eben Gott selbst, der durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist in uns und auch in den Menschen. Und wir haben gesehen, wir haben einen Gott, der kontrolliert. Ihm ist alle Macht gegeben und er hat diese Macht Jesus Christus übertragen. Wir kommen zurück. Jesus gibt den Missionsbefehl und er ist das Bild Gottes. Das heißt, die ganze Autorität, die Gott selber hat, die hat er auch auf seinen Sohn übertragen. Er hat ihn erhöht. Er hat ihn, dein Thron, oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat Jesus gesalbt und Gott hat ihn erhoben, sodass er selber genau die gleichen Autoritäten, also wir können sagen, das, was im Alten Testament über Gott steht, ich habe nicht die Zeit, das mit euch zu betrachten, können wir 100% auf Jesus auch übertragen, dass er die Kontrolle hat und dass er Macht hat, in Existenz zu sprechen, die Allgegenwärtigkeit Jesu Christi, die Allmacht Jesu Christi. Und wenn Gott uns sendet und alles, was er im Worte sagt, dann können wir teilweise aus der Bibel entnehmen, wir wissen, Gott lügt nicht. Und es gibt noch Bibelstellen, die können wir nicht alle zusammen jetzt hier im Einzelnen betrachten, aber wenn Gott spricht, so geschieht's. Das sind Dinge, die stehen in der Bibel. Ich verkündige von Anfang an das Ende, von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Das sagt Gott. Alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Das sagt Gott. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant. Ich habe es geplant, denken wir an die Verheißungen. Ja, alle Völker der Welt werden das Evangelium hören. Ich habe es geplant. Und was sagt Gott? Und vielleicht, wenn ihr euch genug anstrengt, schaffen wir es vielleicht, dass irgendwann jedes Volk mal von Jesus gehört hat. Nein, er sagt, ich habe es geplant, ich führe es herbei und ich vollbringe es auch. Da scheint mir ganz wichtig zu sein, dass wir diesen Rahmen wissen, in dem wir uns als Jünger Jesu, und das ist jeder Einzelne, und ich mag den Begriff Mission auf dich deswegen übertragen, du bist nicht berufen, passiv zu sein, du bist berufen, ein Zeuge Jesu zu sein, du bist mit dem Heiligen Geist erfüllt, da kommen wir nachher noch drauf, wenn der Andi weitermacht, und deswegen bist du hineingenommen in diese ganzen Wahrheiten und du bewegst dich auf dieser Grundlage, die wir gerade gehört haben. Und wenn da Widerstände sind, ja, das sind sie nämlich, in deinem Leben und auch im Leben von Missionaren ist Gott nicht am Ende. Daniel sagt, er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren. Und es meint, selbst die ungläubigen Könige sind wie Wasserbäche in der Hand des lebendigen Gottes. Das sind Bibelstellen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir die so im Glauben so einatmen, damit wir ja nicht auf uns vertrauen, dass, ich komme, wie gesagt, gerade von so einer Reise, wir haben überhaupt nicht auf uns vertraut, aber wir haben gewusst, Gott, bitte Herr, du hast da Nöte in der Ukraine, da ist Krieg. Wir möchten, dass du den Menschen begegnest, du persönlich, mit deinem Wort. Wir beten, was wir predigen, Bibelstellen, und da haben wir auch aus meiner Sicht, Andi spricht, haben wir gesehen, ja, da gibt Gott schon gewisse Lenkung, was predigt man in bestimmten Stellen. Du kannst dir gewisse Dinge überlegen, du kannst auch einen Pastor anrufen, du kannst überlegen, welche Leute sitzen vor mir. Manchmal saßen vor mir bei 700 Leuten 500 Flüchtlinge, alle ausgebombt, teilweise Ehefrauen verloren, Söhne im Krieg. Das ist gut zu wissen, aber in manchen Fällen waren es halt auch andere Verhältnisse. Und es ist gut, im Wort zu Hause zu sein, aber dann können wir auch erleben, und das habe ich erlebt, dass wenn wir denn da stehen, und du hast einen gewissen Plan, du hast ein Konzept, plötzlich Gott doch dich an anderen Bibelstellen erinnert, groß macht. Und da kannst du überlegen, okay, bleibe ich am Konzept ganz klar kleben, drücke ich die weg, ja? Oder gebe ich dem Geist Raum, sage ich mal, und bringe jetzt einfach was, wo ich jetzt nicht 100% sicher bin, wen das denn da trifft. Und das sind so Sachen, wo wir hier dann auch mitten in der Mission sind und wo ich aber sage, ist ja nicht mein Ding, was ich gerade mache, sondern ich bin ja hier in Gottes Plan, ich bin hier in Gottes Ratschluss, ich bin im Grunde das Tool, das Werkzeug, was da gerade steht, ja, der da gerade mal in der Ukraine ist. Manchmal bin ich ja nur der Gast, die anderen arbeiten ja meistens regelmäßig dort. Und naja, dann hört man dann letztlich und bleibt am Worte Gottes, klar, aber es ist dann vielleicht eine andere Bibelstelle, die du nicht gerade am Konzept hast. Also, wir sind dabei. Gott hat alle Macht. Er hat alle Macht, weil es da steht, auch wenn wir manchmal denken, Mann, der Teufel greift an. Und auf unserer Tour hatten wir dreimal eine Panne und mussten eine Fehlerdiagnose machen, wo unser Sprinter liegen blieb. Das ist nicht angenehm. Und wie gesagt, wir leben noch nicht im Himmel. Und war es ein geistlicher Angriff? War es keiner? Weiß ich nicht. Ja. Aber es war dann so, dann mussten wir dann, haben wir gebetet und Gott hat uns dann da aufgelesen, der ADAC, also ich jubel über den ADAC, weil unser ukrainischer Fahrer war völlig überfordert, aber der ADAC hat geholfen. Und dann hat er uns kurz vor der slowakischen Grenze abgeschleppt und naja, das Auto wurde repariert. Es fuhr dann bis Dnipro, da mussten wir wieder zum Service, das ist mitten in der Zentralukraine. Gott sei Dank hat Gott uns Menschen geführt, die Beziehungen haben, da haben sie das Auto selbst bis 20 Uhr abends repariert. Das würde in Deutschland kein Mensch machen. Ja. Also man merkt, wenn man da unterwegs ist, man hat oft keine Chance, aber Gott hilft und wirkt. Ein Ersatzteil war noch da, konnten wir weiterfahren, sonst wäre das ganze Wochenende gescheitert, wo wir Dienste hatten. Auf dem Rückweg das gleiche Spielchen und in Warschau haben wir dann auch nochmal einen Service gehabt. Widerstände, klar, aber ich stelle mich darauf, dass Gott regiert. Und wenn wir unterwegs sind, und das gilt sowohl hier, wenn du da in deiner Gemeinde unterwegs bist oder in deinem Studiumdienst oder auf deinem Arbeitsplatz, natürlich kriegst du Widerstände, hat Jesus ja auch verheißen. Ja? Wir werden verfolgt, es geht uns nicht besser als er, aber ich vertraue darauf, dass Gott regiert und dass alles in seiner Hand ist und nicht, dass er 51% der Macht hat und der Teufel 49% und wenn wir Glück haben, haben wir gerade mal einen Sieg. Und wie beim Boxen, so wie heißt es, 7 Runden für den Herrn, 5 Runden für den Teufel, sondern ich vertraue auf einen Gott, das habt ihr gemerkt, und der regiert und der auch lenkt und der auch mich lenkt. Ja? Wir sind reformiert, Geschwister, wisst ihr, was das bedeutet? Wir glauben an die Souveränität Gottes, wir glauben an die Kraft Gottes, wir glauben an den Heiligen Geist. Und wenn ich unterwegs war, dann werde ich manchmal, bin ich einmal vorgestellt worden, ja, ihr wisst ja, jetzt haben wir hier Gäste und ich weiß ja, viele von euch glauben nicht, dass es Gott gibt. Und 70% sagen, ja, es gibt keinen Gott. Und dann darfst du starten. Und naja, dann erklärst du natürlich, erstmal habe ich da meine Uhr gezeigt, ich sage, naja, guck mal hier die Uhr, die ist von alleine entstanden. Fertig, so. Und hinterher, wenn man dann Gottes Wort liest, dann hast du den Eindruck, Gott wirkt. Ja, die kommen rein und wollen nicht, die sagen, es gibt keinen Gott. Aber wir glauben als Reformierte, nicht der freie Wille ist der oberste Guru, sondern Gottes Kraft, Gottes Macht. Und der Herr macht uns willig am Tag seiner Macht. Und der Herr lenkt des Königs Herz oder der Mensch, er denkt sich seinen Weg, der Herr lenkt seinen Schritt. In des Mannes Herzens sind viele Pläne, zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Ja? Spurgeon hat das auch geglaubt. Da kamen Menschen rein, die wollten nur stören und fluchen und dann wurde das Wort gepredigt und dann wurden sie verwandelt. Und ich sag mal, durch den Heiligen Geist. Wir haben hier Heilige Geist und Mission. Ja? Ich weiß ganz genau, ich kann gar nichts. Nichts. Und wir haben auch gehört hier schon, ich kann was predigen und da passiert nichts. Und dann kann ich das gleiche Wort predigen und der Heilige Geist bringt es zur Anwendung. Und wo ich jetzt gerade in der Ukraine war, war anscheinend die Not Gottes so groß, dass er Menschen in einer Weise begegnet ist, die manchmal stärker ist, als wir sie ganz normal in unserem Leben erleben. Da stehe ich dann da und denke, oh, ja, aber ist doch toll. Jesus sagt ja auch, ihr könnt nichts, aber in dem, Paulus sagt auch, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, 2. Korinther, glaube ich, 5, Vers 6 oder 7, keine Ahnung. So ging es doch immer. Und auch bei Petrus und Johannes habe ich schon erwähnt, das Beispiel. Ja, der Hohe Rat hat nicht geguckt, das sind so tolle, gestudierte Leute, weil das waren die überhaupt nicht, sondern die haben Gott gesehen. Und das ist die Wesensart Gottes, immer. Nicht wir sind diejenigen, sondern er wirkt und da kannst du so unscheinbar, wie du aussehen magst. Du kannst dich schwach fühlen, du kannst am Ende sein. Und Paulus, der hatte ja alles erlebt und der war wirklich nicht der große, starke Mann. Den haben ihn sogar verspottet. Der kann nichts, der taugt nichts, da ist kein Redner. Ja? Aber der wusste, das kommt doch gar nicht drauf an, auf mich, sondern es kommt doch auf Jesus an, auf seinen Plan, auf die Kraft Gottes. Und er wusste, er war auch in diesem Auftrag der gesamten Weltmission unterwegs. Gottes Plan zur Weltmission, scheitern unmöglich. Das ist Punkt 3. Ihr habt gemerkt, ich habe schon ganz vergessen, hier die Bibelstellen weiterzureden. Das macht auch nichts. Unsere Verantwortung sind wir schon bei Andi. Ja, immer mal zurück. Ja. Ja. Also, das haben wir hier gesehen. Also, Gottes Plan. Was steht in dem Psalmen? Es werden zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Das heißt, im Alten Testament finden wir schon die Verheißungen der Bekehrung von Völkern. Und Abraham wird nicht umsonst Vater vieler Völker genannt. Er ist eben nicht nur der Vater der Juden, sondern Halleluja. Wenn wir glauben, sind wir hineingefropft in diese Vielzahl. Und ich finde das auch so schön, ne? Wenn wir diese Wahrheiten, und das ist das Schöne, mach Gott groß. Betone das, was er getan hat. Glaube an seine Verheißungen, weil da wird immer seine Kraft wird immer betont. Ja? Petrus wird nicht betont. Das war, wissen wir selber, und das ist so schön bei Gott. Bei Mohammed steht nie, der war ein Versager. Ja? Bei den Moslems, da werden immer, oder bei anderen Religionen werden immer die Leute gehypt, die da irgendwo die religiösen Führer sind. Bei Jesus ist es anders. Da wird beschrieben und dann merkst du, Mann, die sind genauso Versager wie du und ich. Und stell dir mal vor, der Petrus, er flucht, er kennt Jesus nicht, er verflucht sich. Boah, den hätten wir verworfen. Das war genug. Das ist der, nee, pft, vielleicht wird er noch wie durch Scheit gerettet oder Hölle sogar. Und stell dir mal vor, so einen Typen baut er wieder zusammen. Der hat den zerbrochen in seiner eigenen Stärke und das ist oft so. Und dann geht's, ich sag mal, richtig erst los, und zwar in der Dimension des Geistes, wo er selber nicht mehr auf sich vertraut, der tolle Petrus, sondern wo er Gott machen lässt. Und das, glaube ich, ist ein gewisses Geheimnis, auch wenn wir an Mission denken. Ich will nicht so viel erzählen, aber wir waren 10 Tage unterwegs, ich war richtig kaputt und dann sollten wir noch in ein Hochsicherheitsgefängnis gehen. Und ich wusste gar nicht, was kommt. Der hatte gar nicht viel gesagt, sondern wir gehen da rein. Und dann habe ich einfach nur gebetet, ja, Herr Jesus, gut, ich bin mal gespannt, was passiert. So, zack, das war das Gebet. Und Gott hat tatsächlich die Leute zusammengesucht. Ja, da haben wir mit dem geredet. Ich habe gesehen, da gab es im Hochsicherheitsgefängnis Gläubige. Gott hat sie bekehrt. Die haben Gott angebetet. Der Mann hat eine Gitarre gehabt, der hat selber Lieder komponiert, der hat Gott gepriesen. Ich sag, wow, die haben es mir übersetzt. Ich konnte es nicht verstehen, aber das war so wunderbar. Eine Bibel hatte ich nicht, weil ich hatte nur ein Handy dabei, aus Platzgründen, da musste ich abgeben, konnte nichts reinnehmen. Aber dann gab Gott Gnade. Dann habe ich gesagt, die Heiligen aus Hamburg grüßen die Heiligen und dann dieser Gorocino. Das kam irgendwie. Gott spricht diese Leute als Heilige an, Verbrecher, Mörder. Und wow, das ist ja gewaltig. Und dann konnte man erklären, und Gott hat es dann so geführt, muss ich sagen, dass ich auf dieser Basis, wo ich vorher nicht vorbereitet war, den Menschen dienen konnte. Und hinterher haben wir alle gejubelt über Jesus, der die freigekauft hat. Das haben die ja angenommen, der sie selber freigekauft hat. Und das spielt keine Rolle. Die haben das Kleid der Gerechtigkeit. Ja, und egal, wo sie herkommen. Und sie haben Zugang zum Vater, Zugang zum Gebet. Und du hast dann gemerkt, aus dem Worte Gottes entstand Freude. Und es war gleichzeitig eine totale Ehre und Anbetung Jesu. Ja, und ich habe ihm auch gesagt, wir sind nicht anders wie du. Ja, also nicht, dass ihr hier diejenigen seid, die diese Begnadeten sind, sondern wir haben genauso, ich weiß nicht, Träger am Stecken, weiß ich nicht, aber so. Und das war so schön. Und dann haben wir halt gemeinsam Gott gedankt und dann haben wir uns verabschiedet und dann ging es weiter. Und ich kürze es ab. Also, wir dürfen wissen, es werden Menschen sich aus allen Völkern bekehren. Im Alten Testament ist das verheißen. Und wenn da steht, es wird gepredigt, dann wird es gepredigt und wir können ganz entspannt sein. Wir haben es auch gehört. Die Frucht ist nicht unser Ding. Die Frucht ist Sache des Heiligen Geistes. Unser Ding ist einfach, Verwalter zu sein der mannigfaltigen Gnade Gottes. Du hast bestimmte Gaben bekommen. Vielleicht bist du kein Prediger, aber du kannst deinem Nachbarn von Jesus erzählen. Oder ich darf das Wort doch verkündigen, bin da hingekommen. Und dann muss ich gucken, ob der Heilige Geist, sag ich mal, seinen Job macht. Ne? Also ob er die Leute so anspricht. Und natürlich müssen sie sich dann auch bekehren. Aber wir haben gesehen, wenn Gott des Geist sie erneuert, dann erweckt er sie zum Leben. Und ja, gucken wir noch mal weiter. Ich gebe dem Andi nämlich gleich ab. Der hat auch noch so viele schöne Dinge. Okay, also noch mal. Widerstände, Konflikte, Tragödien der Welt brauchen uns nicht so deprimieren, dass wir sagen, Gott ist nicht mehr da. Weil das lesen wir ja auch als Vorbild in der Mission. Paulus ist im Gefängnis gelandet, ja. Der hatte Schiffbruch, aber Gott hat gesagt, ihr werdet alle gerettet. Ja? So, das heißt, das ist normal in dieser Zeit. Wenn wir denken, wir haben hier schon den Himmel, dann haben wir es nicht verstanden. Aber Gott ist in der Mission mit uns unterwegs und Widerstände und Konflikte sind da. Der Heilige Geist ist die Anzahlung. Und was Gott verheißen hat im Vaterunser, er ist treu, er ist immer bei uns, er gibt die Fürsorge als guter Hirte, er trägt uns hindurch. Und sogar Leiden gehören zu unserer Schulung dazu. Lest mal, ich glaube, Römer 5, Vers 3 und 4. Da sagt er, wir freuen uns an den Leiden. Ist das ein ganz anderes Thema. Aber gesunde Nachfolge klammert Leiden nicht aus. Niederlagen im Leben dienen zur Läuterung, zur Heiligung, um deine Geduld, deine Bewährung zu schulen. Ja, also müssen wir drauf haben. Aber im Ergebnis kommt Jesus doch zu seinem Ziel. Und ein Beispiel noch, und ich glaube, das haben wir hier gerade. Da war der Paulus, irgendwann war es ihm zu viel. Da konnte er nicht mehr. Da war er, ich glaube, was war das hier in welche Stadt war das jetzt hier? Korinth oder? Ich glaube nicht. Also da in Apostelgeschichte 18, 19, Philippi hat er Schläge gekriegt. Genau. Auf jeden Fall, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das war Ephesus, ne? Welche Stadt ist das? Ihr seid besser drauf als ich. Korinth. Genau, Korinth. Okay. Also er war, konnte nicht mehr. Und dann sagt Gott ihm, pass mal auf. Ich bin der Herr über die Mission. Hier in Korinth gibt es Leute, die werden sich bekehren. Merken wir. Da ist auch wieder ein Hinweis auf diese Ratschluss Gottes mit der gesamten Weltmission, dass obwohl der Mann selber nicht mehr konnte, Gott ermutigt, pass mal auf, du bist in meinem Auftrag unterwegs. Und ich kann dir sagen, ich weiß, da sind Leute, die habe ich, die gehören schon zur Gemeinde, die haben es noch nicht gehört, du wirst ihnen verkündigen und die werden sich dann bekehren. Und das ist eben, und da komme ich wieder zu dem, was ich schon mal sagte, für mich sehr entspannt, dass ich letztlich weiß, es kommt nicht auf mich an. Und es ist auch schön, einmal hält es mich demütig, weil es dann Gott die Ehre gibt, wenn was passiert. Und gleichzeitig macht es mich auch nicht faul, weil diese Liebe Christi, die in mir drängt, da kann ich heute nicht so genau drauf eingehen. Wenn du den Charakter Jesu hast, dann wohnt er in dir. Dann hast du den, ich sag mal, den Geist Jesu, den Geist der Liebe, den Geist der Mission im Herzen. Das heißt, all das, was Andi jetzt gleich sagen wird, was ihr machen dürft, ist nie isoliert zu sehen. Du musst was von außen tun. Sondern du bist als Gläubiger mit dem Geist erfüllt, dem Geist der Liebe Jesu. Und das heißt, im Grunde tut der Heilige Geist selber die Mission, die du dann nachher machst, mit dir zusammen in Kooperation. Natürlich hören wir, du kannst ihn dämpfen, du kannst ihm Raum geben und so weiter. Ich schließe jetzt hier mal ab. Ich danke euch und jetzt werde ich hier mein Mikro mal weiterreichen. Und der Pastor Andi, der wird jetzt Fortsetzung machen.
Vielen Dank, Frank. Eigentlich hätte er gut auch weitermachen können. Das war schön, ihm zuzuhören. Er ist ja richtig jetzt im Flow, ne? Kommt gerade von der Front, also geistlich gesehen. Also vielleicht nochmal zu Carey, das ist etwas, der ist ja der Begründer der modernen Mission. Der hat ein schönes Zitat, das habe ich jetzt nicht als Folie, aber hört mal. Erwarte Großes von Gott, tue Großes für Gott. Erwarte Großes von Gott. Und tue Großes von Gott. Da ist also gute Motivation drin. Ja, wir haben jetzt vom Frank so die Einführung der Befehlsgeber und was Gott wirkt und wie er alles so lenkt. Und jetzt geht's zum Befehlsempfänger. Das sind wir als Volk Gottes. Und da haben wir auch gleich so eine entscheidende Bibelstelle, 2. Korinther 5, 20. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe eine Geschichte gehört von einem lieben Bruder und ich meine, es war Olaf Latzel. Gesprächsrunde in der Stadt, dann wird es ja wohl in Bremen gewesen sein. Oder vielleicht war er da irgendwo auf dem Land. Und da waren wohl so hohe Persönlichkeiten versammelt und jeder hat sich so vorgestellt. Ich bin Generaldirektor da und da und Hotelmanager und Professor und alle waren da. Und er saß dann, wenn ich nur Pastor sage, alles Ungläubige. Und da hat er wohl rausgehauen, ich bin Botschafter. Botschafter an Christi Stadt. Wenn's, also ich meine, Olaf, habt ihr sowas auch mal gehört von ihm? Ich glaube, das kommt von ihm, ne? wenn er das sagt, können wir doch auch sagen, ne? Weißt du, ich kann es ja mal testen, wenn du dann in deinem Job kommst, demnächst eine Sitzung. Übrigens, ich habe noch eine andere Aufgabe. Ich bin nicht nur hier Mitarbeiter sowieso, sondern ich bin Botschafter. Ach was, erzähl mal. Und dann hast du gleich eine Steilvorlage. Nein, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sehen dürfen, was wir also für eine Verantwortung bekommen haben. Aber wir sind nicht auf uns selbst geworfen, dass wir nun als Botschafter alles so machen müssen. Da kommen wir gleich noch zu den Aufgaben eines Botschafters, sondern das ist auch unbedingt wichtig für das Thema Mission. Ihr kennt alle Apostelgeschichte 1,8, können wir mitsprechen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also wir sind nicht uns selbst überlassen, sondern der Heilige Geist ist da, von dem wir schon so viel hier gehört haben auf der Konferenz. Und er befähigt uns, Missionen zu betreiben, im Zeugendienst zu stehen und auch eben Botschafter an Christi Stadt zu sein. Ja, jeder, der zu Jesus gehört, ist tatsächlich Kraft der Bestimmung, ein Würdenträger, ein Diplomat Gottes, ebenso ein Botschafter. Und das ist wichtig auch zu wissen, dass wir auch gemäß dieser Bestimmung leben. Manche haben doch eher oft so ein Undercover-Christentum oder U-Boot-Christen, sagen manche auch, ne, dass sie so in der Woche abtauchen und dann nur am Wochenende sichtbar werden und da dann irgendwie ja den Heiligen raushängen lassen und ja groß von sich reden machen, wie sie denn gläubig sind. Aber in der Woche passiert eigentlich gar nichts und man sieht nichts vom missionarischen Eifer, eigentlich keine Spur. Ganz anders verhielt sich das übrigens bei den ersten Christen, deren Herzen von der Liebe Gottes, vom Evangelium erfüllt waren. Und wie heißt es in Lukas 6,45, was das Herz voll ist, wie geht's weiter? Geht der Mund über. Also, dass du am Montag nicht nur vom Erfolg deines Fußballvereins sprichst. In Hamburg sind wir alle voll jetzt auf HSV wieder getrimmt, weil er ja in der ersten Liga gerade gelandet ist. Oder was habt ihr noch? Der Urlaub wird dort präsentiert, mit den Kollegen besprochen. Nein, bei den Glaubensgeschwistern in der ersten Zeit, in der ersten Gemeinde, da ging der Mund über, weil sie so erfüllt waren vom Heiligen Geist, weil sie so erfüllt waren von der Liebe Gottes, vom Evangelium. Auch lesen wir an vielen Stellen, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Wir hatten gerade bei der Talkrunde so, es ist nur eine einmalige Erfüllung. Nein, es kommt immer wieder vor. Sie waren dort unterwegs, die Gläubigen, und es heißt immer, sie waren voll des Heiligen Geistes. Und man hat den Eindruck, das sind immer wieder neue Salbungen, die sie erfahren, um auch ihren Dienst machen zu können. Ohne Heiligen Geist geht es nicht. Der Hohe Rat in Jerusalem, dem gefiel das alles nicht, die Mission der Jünger, dieses Auftreten. Er wollte sie mundtot machen und man verbot den Jüngern zu missionieren und ihrem Auftrag nachzukommen. Wie haben die Jünger reagiert? Ach ja, besser nicht anecken, sind wir mal lieber still. Da haben wir gleich einen schönen Bibelvers, ihre Antwort an den Hohen Rat. Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Geht es euch auch so, dass man euch fast bremsen muss, aber eigentlich, ihr könntet platzen, es möchte aus euch heraus. So waren die ersten Christen dort. Oder Jesus, als er einmal von den Pharisäern aufgefordert wurde, den Zeugendienst oder auch den Lobpreis, den Jubel seiner Nachfolger einzudämmen. Mann, was machen die für einen Krach? Das ist doch alles übertriebene Ekstase. Gut, so ähnlich, ganz klang es nicht so. Aber es hat er gesagt, Lukas 19,14, auch so eine schöne Stelle, die uns herausfordert. Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Ich habe schon manchmal gedacht, Mann, unsere Städte und Dörfer, wo wir uns aufhalten, ja, wäre mal gut, wenn manchmal da die Wände und Steine mehr, weil die Christenheit so stumm ist und nicht aus sich herauskommt. Ne? Und Gott gebraucht ja auch dann auch ganz unterschiedliche Dinge, um auch zu Menschen zu sprechen, wenn auch ja vielleicht Kinder Gottes schweigen. Ja, ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Diesmal nicht drei, deswegen muss die Zeit ein bisschen im Blick haben. Wir hätten beide für uns ein ganzes Seminar füllen können. Aber es heißt ja beim Thema Mission, man wird ausgesandt zwei per zwei. Deswegen sind wir zu zweit hier. Thema Mission immer zu zweit. Ne? Also das ist ganz wichtig. Mitternacht. Ah ja, wir können ja. Ja, die Fenster sind zu, kann keiner rausfallen oder so. Und ich werde nachher für Essen sorgen, auch ein paar Getränke. Ist okay, dann machen wir ein bisschen länger. Nein, nein, ich habe das schon im Blick. Sonst müsst ihr hier Timeout machen. Also genau, gerade mal die Gliederung für euch, dass man das so sehen kann. Was ist unser Auftrag? Punkt 1, Punkt 2, wie lautet unsere Botschaft? 3, was ist nicht unser Auftrag? 4, woher nehmen wir die Kraft? Und 5, ja, warum sind wir so träge? Ja? Das ist leider auch so ein Punkt. Ja. Was ist unser Auftrag? Da haben wir schon diesen Vers, den wir eigentlich ja gerade schon hatten. Aber kann man schon sagen, es ist eine Kardinalbibelstelle, Matthäus 28. Geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Was ist unser Auftrag? Ja, den Missionsbefehl aus Matthäus 28 umzusetzen. Oder auch eben Botschafter an Christi Stadt zu sein. Übrigens ein Botschafter, das vielleicht nochmal nachgeschoben so. Er redet ja nur das, was er auch empfangen hat von seinem Land. Hat nicht eine eigene Agenda, sondern sagt eins zu eins das, was ihm aufgetragen ist. Das ist ganz wichtig. Das ist also auch für uns hier so. Ein offiziell beauftragter Abgesandter, der im Namen seiner Regierung, die er vertritt, neben allgemeinen Aufgaben auch Botschaften halt überbringt. Er erhält eine klare Botschaft seines Befehlsgebers, die er übermitteln soll. Und nicht, dass er auf die Idee kommt, sie vielleicht auch umzuschreiben oder abzuschwächen. Das ist das, was wir heutzutage in der Christenheit oft erleben. Dass man, wie heißt es, dekonstruiert. Ihr kennt diese ganze Thematik. Jemand sagte mal, ich glaube, zu Wolfgang hat das mal jemand gesagt, wenn wir zu viel über die Sünde sprechen, dann ist es ja so, als wenn man jemanden den Arm auskugeln würde. Irgendwie so ein Spruch hat er mal erzählt. Ne? Also will sagen, man darf den Menschen nicht zu nahe treten. Wir müssen sie gewinnen. Wir müssen sie gut abholen. Wir müssen, wir kennen das von Bill Hybels damals. Hier, wie hieß die Gemeinde? Oder heißt die Gemeinde? Willow Creek. Diese Seeker-Service. Ne? Klar, Theaterstücke und so. Ich weiß ja, was sie meinen. Menschen abholen, auch schlau sein und so weiter. Aber es darf nicht dazu führen, das Evangelium so runterzufahren, so dass man es kaum noch erkennt, dass nur noch Schemen davon zu erkennen sind. Das darf nicht sein, sondern der Auftrag Gottes ist uns gegeben, das Evangelium zu verkündigen. Und da haben wir ja auch bei diesem bekannten Vers, den wir gerade eingeblendet haben, vorher so, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Wir gehen in der Autorität des mächtigsten Herrn aller Herren, Königs aller Könige. Das war übrigens so cool hier bei unserem HSV, dass der eine Fußballspieler, der Davy Selke auf seinem Shirt drauf hatte, Jesus is King. Habt ihr das gesehen? Das fand ich gut. War bestimmt der Segen, warum der HSV dann aufgestiegen ist. Ja, das ist ja, wir wollen ihn gerne noch mal einladen, um sein Lebenszeugnis zu hören. Ich arbeite gerade dran, mal gucken, ob das noch klappt oder ob er dann schon woanders sein Geld verdient. Ja, also, wir wollen wirklich bekennen, dass Jesus König aller Könige ist, Herr aller Herren. Wenn wir als Botschafter Christi unserer Mission nachkommen, dann sollen wir es richtig machen. Die Frage an uns alle, zuerst immer an uns selber, die wir hier diesen Dienst tun. Lieben wir die Menschen um uns herum? Haben wir eine Bürde, eine Last für die Menschen? Oder sind die uns irgendwie egal? Wir müssen uns das bewusst machen. Ich habe mal so ein Erlebnis gehabt, ich bin nicht so oft im Stadion, ist ja auch ständig ausverkauft hier, aber ich war da drin gesessen und plötzlich muss der Heilige Geist gewesen sein. Plötzlich hat mich das Fußballspiel gar nicht mehr interessiert, sondern ich habe die 57.000 Menschen gesehen und habe ein Riesenerbarmen bekommen und habe gedacht, wie viele sind hier gerettet? Die meisten sind auf dem direkten Weg in die Hölle. Das hat mich echt betroffen gemacht. Weiß gar nicht, wie das Spiel da ausgegangen war. Aber das war mal auch eine heilsame Erfahrung, einfach zu schauen, guck mal, hier sind Tausende von Menschen. Nicht nur hier im Stadion, unsere Stadt Hamburg, 1, was haben wir, 1,8 Millionen. Hast du deine Stadt, deinen Dorf, deine Ortschaft vor Augen? Wie gehst du mit den Menschen um? Ohne den Glauben an Jesus gehen sie verloren. Jesus weinte über Jerusalem. So berührt hat ihn das Schicksal der Stadt. Sind auch wir berührt, wenn wir an unsere Heimatstädte denken? Oder sind wir manchmal so wie Jona? Haben wir gerade auf einer Freizeit in der Jugend gehabt. Kennt ihr die Geschichte von Jona schon, ne? Der war ärgerlich darüber, dass Gott gnädig ist. Hey, wie verrückt ist das denn? Weil das halt so die Todfeinde Israels waren. Der hatte eine ganz andere Agenda. Nein, wir sehnen uns doch danach, dass Menschen gerettet werden, dass sie verändert werden. Aber ich habe dort einen guten Hinweis gefunden. Ich weiß nicht, von wem das stammt. Rede doch zuerst mit Gott über den Menschen, bevor du mit dem Menschen über Gott redest. Kennt ihr diesen Spruch? Fand ich nicht schlecht, dass wir uns auch viel mehr auch dem Gebet zuwenden. Ich glaube, da haben wir alle noch Luft nach oben, um auch unseren Dienst als Evangelisten, als Missionare, als Botschafter an Christi Stadt auch zu vollbringen. Das ist also ein ganz guter Punkt. Wenn einem etwas ganz wichtig ist, dann gibt es nichts, was einem aufhalten kann. Es gibt diese schöne Geschichte in den Evangelien, als diese vier Freunde ihren gelähmten Freund durch das Dach zu Jesus runtergelassen haben. Das gefällt mir als Engagement für unsere Ungläubigen um uns herum. Dass wir alles dran setzen, um sie vor die Füße von Jesus zu bringen. Dass wir alles geben, um sie mit dem Glauben in Kontakt zu bringen. Mir gefällt dabei auch immer wieder, ich zitiere ihn oft im Moment, das ist er nicht. Guck mal, da hat mir einer, haben sie mir was weggestrichen da? Tatsächlich. Na gut. Ja, man musste da so ein bisschen, glaube ich, okay, ja. Zensur von oben irgendwie. Aber ich glaube nicht, weil sie was gegen den Spruch hatten. Und zwar geht mir das hier um den John Knox. Kennt ihr den? Das ist der Reformator von Schottland. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Das war seine Leidenschaft für sein Volk, für seine Nation, für Schottland. Herr, gib mir Hamburg oder ich sterbe. Herr, gib mir Deutschland oder ich sterbe. Hast du sowas schon mal rausgehauen? Vielleicht wird's Zeit. Denn Schottland hat Erweckung erlebt. Durch die Gnade Gottes und durch den Dienst von John Knox, den Gott mächtig gebraucht hat. Voller Leidenschaft und in der Liebe Gottes wollen wir auch um Verlorene in unserem Umfeld ringen und uns von Gott Gelegenheiten schenken lassen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Mission beginnt bekannterweise vor der eigenen Haustür, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Kollegenkreis. Wir haben hier in der Arche einmal im Monat einen Missionseinsatz, wo wir auf die Straße gehen, wo wir mit den Menschen sprechen. Ich muss gestehen, ich bin eher sehr selten dabei. Gut, es kommt auch häufig vor, dass wir gerade parallel dann auch hier andere Dienste haben. Aber ja, man könnte das viel oder sollte das viel mehr machen, weil es war jetzt auch eine gute Erfahrung für mich selber. Da waren so viele Menschen da, die auch das Gespräch gesucht haben. Manchmal denkt man ja so, die wollen alle nichts wissen. Aber unser Stand war ständig umlagert. Gut, manches Mal waren es auch Glaubensgeschwister. In einem Fall habe ich das zuerst nicht erkannt. Ich habe da meinen missionarischen Eifer reingelegt und irgendwann hat sich die Person dann geoutet. Ich gehöre schon dazu. Warum sagst du das nicht gleich, Mensch? Gut. Aber macht dann auch nichts. Dann hat er nochmal meine Version gehört. Wir gehen mit ihnen ins Gespräch auf verschiedene Weise, zum Beispiel, dass man mit ihnen spricht über die 10 Gebote, man fragt sie, sind sie ein guter Mensch? Und die meisten, ja doch, bei uns schon ein ganz netter Kerl, so klar, Fehler haben wir alle mal. Wie sieht's mit den 10 Geboten aus? Ach doch, ja, ich habe ja keinen ermordet und so, ich werde die schon ganz gut erfüllt haben. So, dann geht man mit ihnen mal die 10 Gebote durch und führt die lieben Menschen dann darauf, dass sie doch sehr erlösungsbedürftig sind und kann dann auf den Retter Jesus zu sprechen kommen. Ja, bei all dem, wie schon gesagt, brauchen wir aber den Heiligen Geist. Und hier haben wir mal so eine Kostprobe aus Apostelgeschichte 16, wie das bei den Missionsreisen von Paulus war. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in Asia zu verkündigen. Interessant. Stopp, hier geht's nicht weiter. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Ja, warum das denn? Die sollen doch dort auch. Nein, er hat einen anderen Plan. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Bei Frank war es ein ukrainischer Mann, hat gesagt, komm herüber nach Dnipro und hilf uns. Und Frank durfte dort ein Segen sein. Und du darfst es dort sein, wo Gott dir die Türen öffnet. Wir merken, manchmal macht er Türen zu und irgendwie, wir merken, es funktioniert nicht oder soll nicht sein. Aber dann an anderer Stelle gehen Türen auf und wir dürfen für Gott ein Segen sein. Wenn Seismographen die Anzeichen eines bevorstehenden Vulkanausbruchs erkennen, was machen sie? Wir warnen die Menschen, natürlich. Sie warnen und sagen, kommt, verlasst eure Häuser, sucht eine sichere Stelle, dass euch der Vulkanausbruch nicht anhaben kann. Wie ist es mit uns? Warnen wir vor dem drohenden Gericht Gottes? Das heißt nun nicht, dass wir als grimmige Höllenprediger hektisch mit Traktaten durch die Stadt laufen und zwanghaft wahllos die Menschen zupredigen sollen. Das passiert auch. Das ist mir gerade auch beim letzten Missionseinsatz so gegangen. Ich stand da und hatte gute Gespräche. Übrigens unter anderem mit einer jungen Frau. Sie sagte, ja, ich bin jetzt ganz frisch und suche den Glauben. Ja, was ist passiert? Ja, vor einigen Tagen ging ich in eine Straße rein, da lag eine Bibel auf der Erde. Aha. Ich habe mit Bibel und Christentum nie was vorher gehabt, aber ich habe die Bibel genommen und habe da drin gelesen und ich bin so gepackt. Fand ich sehr interessant. Kein Christ, keine Gemeinde, aber das Wort Gottes und natürlich der Heilige Geist, der diese junge Frau gepackt hat und die mich dann fragte, wie funktioniert das, ich möchte dich gerne taufen lassen. Alles sehr interessant. Aber was da auch war, paar Meter nur weiter, ich denke, warum stellt der Typ sich da ausgerechnet direkt neben uns? Und jetzt denken doch alle, er ist von uns. So ein richtiger Höllenprediger, versteht mich nicht falsch, wir müssen auch den Menschen sagen, dass es nicht nur Himmel gibt, sondern auch die ewige Verdammnis, Trennung von Gott, Hölle. Das meine ich nicht. Aber dieser Mann in seiner ganzen Art, das war mir doch sehr unangenehm, wie er dort die Menschen angesprochen hat, sehr lieblos, wie ich fand. Da ist in unserem Dienst auch Weisheit gefordert. Die frohe Botschaft soll in der Liebe Christi weitergegeben werden. Und da können wir von Paulus lernen, wie er dort den Athenern auf den Areopag begegnet ist. Das waren ja sehr spirituelle Leute dort. Und er hat zu ihnen über den unbekannten Gott, dem sie einen Altar dort gewidmet hatten, gesprochen. Apostelgeschichte 17. Ich glaube, ihr kennt diese Stelle. Und man kann sehr viel davon lernen, wie Paulus eben diesen Altar dem unbekannten Gott gewidmet nimmt und damit dann auf Christus weist. Sehr clever gemacht. Also im Grunde die Menschen abholt. Ich staune, ihr Hamburger, ihr seid sehr offen für alles Mögliche. Aber wisst ihr, ihr braucht den, der am wichtigsten ist. Für den dürft ihr auch offen sein. Keine Ahnung, wie man das dann so vielleicht dann auf der Straße genauso umsetzt, wie Paulus das auf dem Areopag gesagt hat. Ich habe da mal auch, ich weiß nicht, von wem das kommt, aber ich habe gedacht, ich bring's mal rein, wie wir vielleicht auch unsere Evangelisation sein lassen sollen. Hört mal, um ausgewogen zu sein, gehören zur Evangelisation Ehrlichkeit, Dringlichkeit und Freude untrennbar zusammen. Ehrlichkeit und Dringlichkeit ohne Freude führen zu einer verbiesterten, verkrampften Haltung. Ehrlichkeit und Freude ohne Dringlichkeit führt zu Sorglosigkeit. Und Dringlichkeit und Freude ohne Ehrlichkeit bringen ein verzerrtes Bild über das Evangelium und seine Konsequenzen. Fand ich ganz gut, auch mal so ein bisschen eine gewisse Ausgewogenheit unseres Missionsdienstes mit diesem kleinen Absatz vor Augen gestellt zu bekommen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie lautet die Botschaft? Was genau ist unter dem Evangelium der guten und besten Nachricht zu verstehen? Es ist nicht nur einfach Gottes Liebe. Ich hoffe, das ist uns allen klar, sondern wir müssen auch den Menschen klar machen, deutlich machen, dass es eine negative, eine schlechte Nachricht gibt, damit die Menschen überhaupt verstehen, warum sie eine gute Nachricht brauchen. Es ist die Pflicht eines jeden Gläubigen, die Botschaft von der Versöhnung mit Gott in der Welt bekannt zu machen. Deshalb ist es für Christen von entscheidender Bedeutung, das Evangelium selbst richtig zu verstehen und es klar und überzeugend präsentieren zu bekommen. Wenn wir da schlecht aufgestellt sind und einfach auch nur so sagen, ja, komm zu Jesus und du hast ein besseres Leben, komm zu Jesus und der Segen fließt ohne Ende. Das ist nicht das Evangelium so. Ja, wir werden Segen erleben und so, versteht ihr? Aber es geht in erster Linie, ach ja, guck mal, ich würde hier immer gerne auf dem Kreuz zeigen, das haben wir ja gar nicht. Hängt ja immer an den, aber bei euch hoffentlich auch in den Gemeinden, weil in manchen Kirchen wird es leider abgehängt, weil sie meinen, das stört auch irgendwie. Nein, es stört nicht. Wir brauchen das Kreuz, um die Menschen darauf hinzuweisen, das Kreuz im Zentrum zu haben. Das ist auch das Zeichen der Liebe Gottes. Dort, darauf kommt es an. Erlösung haben wir nur durch Jesus. Unsere Versöhnung mit Gott wurde nur möglich, weil Christus ans Kreuz ging und die Strafe für unsere Sünden auf sich nahm. Als unser Erlöser am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, wurde die Barriere zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott beseitigt und alle, die auf ihn vertrauen, sind gerettet und sind mit Gott versöhnt. Also wir müssen, wenn wir unseren Auftrag ernst nehmen, auch wirklich die klare Botschaft rausbringen. Die Bibel in Kolosser 1, 19, 20 sagt, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Einmal so eine klare Stelle, die das Werk am Kreuz uns vor Augen führt. Ich glaube, ich habe hier noch eine. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Also viele andere Bibelstellen gibt es, die uns unbedingt immer begleiten sollen, was das Kreuz beinhaltet, worum es da eigentlich geht. Römer 10, 17. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das ist etwas, was uns auch wirklich herausfordern darf, auch unseren Glauben zu bekennen, zu verkündigen, jetzt nicht nur als Preacher auf der Kanzel, sondern jeder für sich auch in seinem Alltagsleben. Auch das ist Verkündigung, wenn du den Glauben weitergibst. Und durch die Verkündigung heißt es aber, hier muss auch Gottes Wort dabei sein. Und dann hat es Kraft. Und dann kommt auch Glaube. Das ist also etwas sehr Entscheidendes. Gott gebraucht uns, wie ich eingangs schon sagte, als Botschafter, um zu verkündigen und Menschen zu ermahnen, sich mit Gott zu versöhnen. Das griechische Wort, das mit Appell einlegen oder flehen übersetzt wurde, lautet parakeleo, wenn ich es richtig ausspreche. Es handelt sich um eine Ermahnung oder eine Bitte und man hat es auch schon mal mit betteln bzw. anflehen übersetzt. In diesem Sinn beauftragt Gott seinen Botschafter. Nochmal den Vers, den wir schon hatten. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Leidenschaftlich. Leute, es geht um alles. Euer Leben steht auf dem Spiel. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das Evangelium von Sünde und Buße, sagte ich vorhin schon, klingt für viele Christen nicht attraktiv und einladend, wenn es darum geht, was ist unsere Botschaft. Bei ihnen geht es mehr darum, ein Produkt an den Kunden zu bringen und das muss irgendwie schön klingen. Und die Gottesdienste sollten vielleicht mehr so eine Art Konzertatmosphäre haben, mehr Entertainment und Unterhaltung beinhalten. Unsere Pastoren sollen doch frischer und mehr einen Joke da drauf haben, dass die Leute irgendwie es lustig finden. So denkt man häufig in manchen Kreisen und so wird den Menschen oftmals ein Evangelium angeboten, das ihnen vorgaukelt, dass bei ihnen selbst eigentlich alles okay ist. Und sie brauchen nur so ein bisschen noch so ein Sahnehäubchen obendrauf, dass ihr Leben vielleicht noch mehr gelingt. Wer sagt den Menschen, wo sie mit ihrer Schuld und Sünde hingehen sollen? Wer sagt ihnen, dass sie verloren gehen und der Zorn Gottes auf ihnen bleibt, wenn sie nicht an Jesus glauben? Johannes 3, 36. Unsere Botschaft, das echte Evangelium, muss etwas anderes beinhalten als seichte Versprechung eines Pseudo-Evangeliums. Der Jonathan Edwards, wir haben ja hier schon in den Tagen, wer hat das gemacht? Einer hat darüber gesprochen, ne? Hier. Edgar hat darüber gesprochen, genau. Der hat ja so eine ganz gewaltige Predigt gehalten, die die Erweckung in Nordamerika ausgelöst hat mit, ich weiß nicht, ob er das hat er bestimmt auch erwähnt, dort war ich nicht zugegen, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Hui, Das ist schon was, ne? Aber wie gesagt, auch das ist Thema und nicht nur ja der liebe Gott und das ist nun alles. Nein, wir wollen alles ohne Abstriche bringen und den Menschen zurufen, so tut nun Buße und bekehrt euch. Warum? Dass eure Sünden getilgt werden. Das ist so das Thema, worauf es ankommt. Es hat mal jemand gesagt, vielleicht war Spurgeon, ich glaube, der war es sogar, die Aufgabe der Pastoren ist nicht, die Wölfe zu unterhalten, sondern die Schafe zu weiden. Habt ihr den Spruch schon mal gehört? Die Aufgabe der Pastoren ist nicht, die Wölfe zu unterhalten, sondern die Schafe zu weiden. Ja, wehmütig denkt man manchmal an vergangene Erweckungszeiten oder wundert sich, warum passiert heute so wenig? Manchmal brauchen wir uns nicht zu wundern, weil unser Evangeliumsverständnis flach ist oder gar nicht vorhanden ist so richtig, weil unsere Botschaft so dünn ist. Der Herr möge uns da helfen, dass wir auch wirklich die Wahrheit rausbringen. Drittens, was ist nicht unser Auftrag? Auch das ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Ein Botschafter an Christi Stadt, der steht nicht in erster Linie für ein soziales und gesellschaftliches Engagement, auch wenn das alles gut und wichtig ist. Tafel und was es da alles gibt, um der Gesellschaft zu begegnen. Wir haben viel Not, immer mehr. Aber wir leben am Ziel vorbei, wenn wir nicht die eigentliche Not in der Gesellschaft sehen, die Sünde, das gottlose Herz und damit die Trennung von Gott. Deswegen lasst euch versöhnen mit Gott, das ist unsere Botschaft und nicht in erster Linie Sozialdienste und alles, was dazugehört, so wichtig das auch ist. Selbst Apologetik, das heißt den Glauben zu verteidigen und Fragen und Einwände zu beantworten, die Menschen im Hinblick auf den Glauben haben, ist letztlich keine Evangelisation. Man kann tolle Diskussionen haben, aber die gehen irgendwo am Ziel vorbei, wenn man nicht auf den Kern des Evangeliums zu sprechen kommt. Ein weiterer entscheidender Irrtum ist, dass man Evangelisation mit dem Ergebnis, mit der Frucht verwechselt und man glaubt, oberflächliche Entscheidungen, Handheben, Entscheidungskarte ausfüllen, sind das Kriterium von Evangelisation. Hört mal, was John Stott dazu gesagt hat, wenn er denn kommt. Da kommt er. Evangelisieren heißt nicht Bekehrte zu gewinnen, sondern einfach die gute Botschaft zu verkündigen, unabhängig von den Ergebnissen. Evangelisieren bedeutet nämlich nicht, Menschen zu einer Entscheidung zu überreden. Mit viel Emotion, psychologischen Effekthaschereien sind sicherlich schon manche Ergebnisse erzielt worden. Manche, die rhetorisch gut drauf sind, die können das bringen, dass die halbe Versammlung die Hand irgendwie hebt. Aber ja, was bleibt nachher davon übrig? Ein Betrunkener traf auf den bekannten Prediger Spurgeon und lallte, ich bin einer von deinen Bekehrten. Worauf Spurgeon antwortete, ja, aber du bist keiner von Gottes Bekehrten. Verstehen wir? Manches Mal sind dort viele Bekehrte gemacht worden, aber da ist nichts dahinter. Wir brauchen echte Wiedergeburten, gewirkt durch den Heiligen Geist. Darauf kommt es an. Woher nehmen wir die Kraft? Unsere Verantwortung, den Auftrag von Jesus auszuführen, scheint uns ja mitunter zu überfordern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es schon manchmal so. Ich habe erzählt, ich könnte viel mehr auf der Straße sein, viel öfter mit Ungläubigen im Gespräch sein. Aber auch da ist dann Menschenfurcht, man kommt an seine Grenzen. Aber Gott hat uns ja nicht allein gelassen. Jesus ist alle Tage bis an das Weltende bei uns. Und als er zurück zum Vater ging, hat er uns den Heiligen Geist als Tröster und Beistand gesandt. Nochmal hier unser Bibelvers. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa bis ans Ende der Erde. Pfingsten war der Startschuss für die Gemeinde und für die Mission. Die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist getauft, der zu ihrer Kraftquelle geworden war, um den Missionsbefehl umzusetzen. Und Gleiches gilt auch für uns heute. Jesus hat nicht gesagt, ihr werdet immer die passenden Worte sagen und ihr werdet nie Probleme haben. Nein, er sagte einfach nur, ihr werdet meine Zeugen sein. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen, gehört und erlebt hat und darüber dann Zeugnis ablegt. Ein Zeuge Jesu Christi zu sein bedeutet schlichtweg zu erzählen, was Gott an dir getan hat. Es heißt, ihr werdet sein. Es ist keine Aufforderung, kein ihr sollt, sondern eine Feststellung, ebenso wie wir Botschafter sind und nicht eventuell mal sein werden. Und diesen Dienst verrichten wir eben nicht in eigener Kraft, sondern Gott selbst befähigt uns durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und die ist so stark, so mächtig, so viel größer als alle menschlichen Kräfte und Möglichkeiten. Wenn ein Mensch die Gnade der himmlischen Neuschöpfung, der geistlichen Wiedergeburt erlebt, wenn ein Sünder zu einem Nachfolger Christi wird, dann erfährt er damit auch die komplette Freisetzung der Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben und der Gläubige wird ein Tempel des Heiligen Geistes und wird mit dem Heiligen Geist getauft oder erfüllt. Wir haben dazu schöne Stellen, wie zum Beispiel hier, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagt Johannes, aber nach mir kommt, der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wir mögen menschlich kraftlos sein und sind es auch, aber da ist der Heilige Geist, der erfüllt euch. Oder hier 1. Korinther 12, 13, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, sind alle mit einem Geist getränkt. Das ist wichtig, dass wir so in dieser Kraft sein dürfen. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Er ist unser Tröster, Ratgeber, Beistand, der uns täglich zur Seite steht. Er hilft, er leitet uns, er lässt die Frucht des Geistes in uns wachsen, wie wir gestern von Matthias Lohmann gehört haben. Wir dürfen Geistesgaben empfangen. Christian Wegert hat davon gesprochen. So brauche ich das nicht wiederholen. Alles Dinge, die wir brauchen, auch um unseren Dienst auszuführen, um auch der Gemeinde Jesu auch dienen zu können. Gott teilt die Gaben nach seinem Ermessen aus, wie er, wem er will. Wir haben auch darüber gesprochen, wir sollen uns aber danach ausstrecken. Da ist ja auch diese bekannte Stelle in 1. Korinther 14, Verse 1 bis 5, strebt aber besonders nach der prophetischen Rede oder sagt sogar, ich wünschte, ihr könntet alle in Zungen reden. Also Paulus macht da Mut, auch zu beten und sich auszustrecken nach den Gaben des Geistes. Machen wir das? Ich habe mich oft auch selber gefragt, wann hast du das letzte Mal richtig konkret gesagt, Herr, es wäre so schön, wenn ich in meinem Dienst doch noch mehr hier oder da zulegen würde oder noch mehr begabt wäre, strecke ich mich danach aus, bete ich darum. Auch da haben wir sicherlich viel Luft nach oben. Als Christen sind wir wie ein ölgetränkter Schwamm. Du kannst ihn hinlegen, wo du willst, er wird von Öl triefen und eine entsprechende Spur hinterlassen. Und Gott hat zu allen Zeiten immer wieder das Zeugnis, den Einsatz von Gläubigen in der Kraft des Heiligen Geistes benutzt, um auch besondere geistliche Aufbrüche zu schenken. Wir haben es gerade von Frank gemerkt, wie er auch voller Freude ist, voller Begeisterung und das, was Gott auch in der Ukraine tut. Und das wünschen wir uns auch viel mehr auch hier bei uns. Und möge dazu nicht Not nötig sein. Krieg oder irgendwas. Manchmal ist das so, dass Gott es zulässt, damit ein Volk wieder auf die Knie kommt. Hoffentlich möge es in unserem Land anders sein, dass die Menschen auch wieder aufwachen. Aber was mich auch immer wieder auch erfrischt und erfreut hat, wenn man zurückdenkt an die großen Erweckungen vergangener Tage in Großbritannien, in Amerika, Wales, 18. 19. Jahrhundert, als Männer wie George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, Dwight L. Moody, verschiedene andere im großen Segen Gott dienten und das Evangelium in Kraft verkündigten und Hunderttausende zum Glauben kamen. In derselben Kraft dienten auch Hudson Taylor in China, William Carey in Indien, David Livingston in Afrika, die Reformatoren Luther, Zwingli, Calvin in Europa und viele anderen Männer und Frauen, die Gott in der Kraft des Heiligen Geistes benutzt hat. Ich lade euch ein, Biografien zu lesen, die solche Dinge transportieren. Die machen uns Mut, die pushen uns, die helfen uns auch, da noch eine größere Sicht zu bekommen und uns auch da noch nach mehr auch auszustrecken. Ich las zum Beispiel Berichte aus dem Jahre 1921, als eine Erweckung unter schottischen Fischern einsetzte. Da war ein Douglas Brown, ein Baptistenprediger aus London und Sohn eines Mitarbeiters des berühmten Charles Spurgeon vom Metropolitan Tabernakel in London. Er war ein junger, menschenscheuer Pastor. So menschenscheu und schüchtern wie du bist und denkst, Mann, ich krieg ja meine Klappe nicht auf, wie sollen meine Leute in meiner Klasse, in meiner Familie jemals richtig was vom Evangelium von Jesus hören? So ein Pastor war das scheinbar. Bis ihn eines Tages im Februar 1921 eine frische Berührung von Gott völlig veränderte. Wir brauchen immer wieder neu Begegnung mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Auf das Anregen des Geistes ging Brown kurz darauf nach East Anglia, das ist eine Region dort in Schottland, um zu evangelisieren. Bereits im Juli wurden dort bemerkenswerte geistliche Erlebnisse gemacht, sodass Douglas Brown berichtete, ganz Ostschottland brennt für Gott. Wäre das nicht was, wenn du so etwas verkünden könntest? Bei der nächsten E21. Ey Leute, ganz Mecklenburg-Vorpommern brennt für Gott. Jetzt ist es noch eher so ein schwarzer Fleck auf der Landkarte, glaube ich, ne? Also ich will es nicht kleinreden, es gibt schon lebendige Gemeinden da und wir wollen, dass Gott auch weiter da wirkt. Aber möge der Herr uns doch so ein Zeugnis schenken von unseren Städten, von unseren Gemeinden, dass da Mächtiges passiert. Und die Segensspuren der Erweckung, auch von 1921, aber nicht nur von da, sondern immer wieder, wie wir sie erlebt haben, auch hier in Hamburg übrigens, die sind Jahre, Jahrzehnte, viele Jahrzehnte immer noch erkennbar, wie Gott mächtig gewirkt hat, wie sich ganze Städte und Dörfer verändert haben. Sowieso, in jedem kleinsten Dorf in Deutschland steht eine Kirche. Warum? Wie ist das gekommen? Weil da mal geistliches Feuer war, weil da mal Menschen Christus erlebt haben und ihm auch ihr Leben anvertraut haben. Ihr Lieben, haben wir Sehnsucht, dass Gott auch unser Land, unsere Städte neu aufsucht und verändert? Lasst uns darum beten, aber auch, dass Gott uns selbst eine neue Kraftausrüstung durch den Heiligen Geist zuteil werden lässt. Das ist, denke ich, ganz entscheidend. So haben wir dann hier nochmal unseren bekannten Vers. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet Zeugen sein in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, in Bayern. Wo kommt ihr her? Setzt euer Landkreis, eure Stadt dort ein, in ganz Deutschland, Europa, bis an das Ende der Erde. Jetzt müsste ich eigentlich Amen sagen, klingt auch fast so, ne? Naja, ich bin noch nicht ganz. Es kommt noch eine kleine Herausforderung, die ich nicht unterschlagen möchte. Ich weiß, eigentlich müsste ich jetzt fast ans Ende kommen. Punkt 5. Warum sind wir so träge? Okay, ich spreche nur zu mir selber. Ihr seid's ja nicht, ich weiß. Ihr könnt auch schon zum Essen gehen. Ich predige mir selber noch mal ein paar Worte. Gib mir noch mal so einen kleinen mit. Nein, da wir nun Zeugen und Botschafter an Christi Stadt sind und diese verantwortungsvolle Aufgabe von Jesus mit seiner Autorität übertragen bekommen haben und dazu mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet sind, warum sind wir dann in der Umsetzung des Auftrags so träge? Und ich muss euch bekennen, ich habe da oft versagt. Gut, jetzt bin ich schon viele, viele Jahre im geistlichen Dienst als Pastor. Vorher war ich übrigens Finanzbeamter. Und ich habe nun gerade diese Zeit im Blick. Vielleicht wird man sagen, naja, du musst auch über die Steuern reden und nicht über das Evangelium. Naja, trotzdem gab es manche Gelegenheit und ich habe sie verstreichen lassen. Und eine Sache war besonders heilsam für mich einmal, als ich in einem Zugabteil mit verschiedenen Menschen zusammensaß, die sehr lautstark sich über ihre Philosophien, ihre Glaubens- und Weltanschauungen unterhalten haben. Weiß nicht mehr genau, Hindu, Moslem, alle waren sie vertreten, war sehr interessant. Und ich war als Christ dabei. Alle waren begeistert von ihrer Weltanschauung und Religion. Nur einer war ganz still. Das war ich. Es war echt schlimm. Es war peinlich. Und irgendwann hat einer von denen, es waren Freunde auch von mir dabei, hey, sag mal, du bist doch ein gläubiger Christ. Was ist mit dir eigentlich? Boah, das war so bitter für mich. Ich habe dann auch was rausgehauen. Und ich glaube, ja doch, da kam schon auch noch ein bisschen was. Aber ja, ich habe auch hinterher gesagt, Herr, vergib mir und hilf mir, dass sowas in dieser Weise nicht wieder vorkommt. Sei mir Sünder gnädig. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem sowas passiert ist, dass ihr solche Erfahrungen vielleicht auch schon gemacht habt. Wir erleben das ganz anders in unserer Gesellschaft. Was meine ich jetzt? Bei Marketing, Wirtschaft und so. Das hat mich auch mal so angesprochen. Die Manager und Verkäufer, Werbefachleute, die geben alles, um ihr Produkt in der Welt bekannt zu machen. Denkt mal an hier, das passt ja gut hier. Nee, warte mal, das, da doch. Coca-Cola, was steht denn hier drauf? Homie, was soll das denn? Okay. Ah, das ist, guck mal, eine neue Werbekampagne. Homie, Freunden, das neue Werbekampagne. Guck mal, merkt ihr, die denken sich da was bei. Also nicht von ungefähr gab es den Spruch, weil Coca-Cola überall bekannt war, auch im hintersten Dschungel, da gab es den Spruch, Coca-Cola ist wahrscheinlich bekannter als der liebe Gott. Ja, das darf aber nicht sein, Leute. Wir haben einen Auftrag als Botschafter an Christi Stadt, als sein Volk, das Evangelium noch weit bekannter zu machen als Coca-Cola. Gerade dann kommen wir, naja, ich kann nicht so richtig reden, ist nicht so mir gegeben. So hat Mose übrigens auch geredet. Ne, kennt ihr das? Ich kann nicht. Na, dann hast du den Aaron, der kann ein bisschen besser schnacken. Steht dir zur Seite. So hast du vielleicht auch Freunde, die Gott dir an die Seite stellt, die dir dann eine Unterstützung sein können. Aber am meisten werden wir vermutlich deshalb nicht evangelisieren, weil wir einfach andere Prioritäten in unserem Leben haben. Das ist der Beruf, die Familie, das Studium, eigene Probleme, eigene Nöte, das Hobby, der Sport. Ja, sogar Gemeindeaktivitäten können es sein. Wir haben 1000 Ausreden, was gerade mehr dran ist, als anderen Menschen das Evangelium nahezubringen. Dabei haben wir so viele Gelegenheiten. Da ist der freundliche Postbote, der irgendwie einen Spruch über das Wetter macht, wo man einhaken könnte. Ich kenne übrigens den, der das Wetter macht. Ach was. Oder wie auch immer. Ne? Also man hätte bestimmt gute Möglichkeiten. Aber oft ist es halt so, Sprüche 29, 25, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wir haben so viel Menschenfurcht. So oft sind wir doch wie heißt das Kaninchen vor der Schlange so, ne? Ja. War das Peter Hane, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrichtig stehen oder so ähnlich? Also wir dürfen uns da wirklich herausfordern lassen und auch auf diesen zweiten Teil auch gucken. Wer aber auf den Herrn vertraut, hat nichts zu fürchten. Wir sind Botschafter des mächtigsten Herrn aller Herren. Wir bringen das Evangelium raus und haben einen Auftrag und dürfen auf den Befehlsgeber schauen, der alle Gewalt hat. Wir sollen nicht Menschen fürchten, sondern vielmehr Ehrfurcht vor Gott bekommen und aus dieser Haltung seine Zeugen sein. Ja, wir mögen schwach sein, aber da ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns zur Seite steht. Ich habe noch ein Zitat von, das ist gut, Spurgeon. Nochmal der Spurgeon, der hat gesagt, wir lieben Spurgeon-Märkte hier in der Arche, ne? Deswegen haben wir sie auch Spurgeon Hall genannt. Aber wir lieben Jesus noch mehr, nicht, dass da einer auf einen falschen Gedanken kommt. Spurgeon hat gesagt, der hat am meisten Erfolg, der jedes Mal, wenn er verkündigt, Bekehrungen erwartet, nach seinem Glauben soll ihm geschehen. Das darf uns auch mal herausfordern. Und ich denke, das ist nicht nur gemeint, klar, in erster Linie für Preacher, dass sie nicht da so irgendwie so ganz ängstlich und schüchtern und keine Ahnung was vor sich hin murmeln in ihren nicht vorhandenen Bart, sondern soll, denke ich, auch für uns alle eine Ermutigung sein, wenn du mit Menschen redest. Rechne damit, dass Gott ihr Herz auftut. Rechne damit, dass dieser Mensch, mit dem du gerade redest, vielleicht jetzt in diesem Moment noch nichts zeigt. Aber er geht nach Hause und dann trifft ihn das, was du ihm mitgegeben hast. Und er geht zu Hause auf die Knie. Und es passiert Gewaltiges. Wir dürfen wirklich überrascht sein, was Gott tut. Übrigens, Jonathan Edwards hat von der großen Erweckung in Nordamerika gesagt, es war eine Erweckung, jetzt mit meinen Worten, mit der ich nicht gerechnet habe. Es kam für ihn irgendwie überraschend, das Ganze. Nochmal zum Schluss der Paulus, denn ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Nichtgriechen, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch in Rom das Evangelium zu verkündigen, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ich schäme mich nicht, nein, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Ja, komm, die letzten bringe ich auch noch Folien. Wenn ich dem Gottlosen sage, das ist mal so ein Bibelvers, der uns herausfordert, du musst sterben und du warnst ihn nicht und sagst ihm nicht, um ihn vor seinem gottlosen Weg zu warnen und am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Hesekiel 3,18. Ja, steht in der Bibel drin. um uns aus unserer Trägheit herauszuholen, um uns wach zu rütteln. Schau mal um dich herum. Da gehen nicht nur Hunderte, sondern Tausende, Millionen gehen auf den direkten Weg in die Hölle. Mögen uns solche Verse wachrütteln. Und das ist dann im Grunde mein Schlusswort. Ich hörte die Stimme des Herrn fragen, sagt der Jesaja, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, sagt der Jesaja, sagen wir das auch, hier bin ich, sende mich. Sagst du das? Geh und sprich zu diesem Volk. Ich wünsche mir das in erster Linie für uns Pastoren auch, dass wir da vorangehen. Aber es gilt für alle, welchen Dienst wir auch haben, dass wir uns immer wieder neu ausstrecken und dem Herrn auch anbefehlen, dass er uns sendet, dass er uns gebraucht. Stehen wir auf, lasst uns noch zum Abschluss beten. Und ich darf vielleicht mal den Frank bitten, dass er noch mal betet, um die Kraft des Geistes für uns alle, um Missionsdienst zu verrichten und einfach, ja, was wir hier so behandelt haben. Das Mikro habe ich jetzt zwar hier, er kriegt das aber noch mal.
Wir machen das so in Partnerschaft, genauso arbeitet Gott doch. Vater, wir danken dir für deine Treue. Herr, ich danke dir für deine Güte, für deine Liebe, für dein Wort, für Jesus. Ja. Danke, dass wir hineingenommen sind in ja, den wunderbaren Plan des Vaters mit dieser Welt. Und wie bevorrechtigt sind wir doch, dass wir dich erkannt haben. Du hast uns gefunden, wir waren völlig verirrt, völlig blind. Und danke, dass du uns auch nicht allein gelassen hast, Jesus. Du hast den Heiligen Geist der Liebe ausgeschüttet, ausgegossen in unsere Herzen. Ja. Herr, wir sind nicht alleine, du bist da, du bist in uns, du lebst, du bist aktiv. Und wir dürfen jetzt in diesem neuen Leben wandeln, ja, im Leben der Auferstehung. Und der Heilige Geist, der Geist des Trostes, der Kraft, der Ermahnung, der Überführung, der wohnt in uns. Amen. Herr, immer wohnt er in uns. Ja. Du bringst uns zum Ziel. Nichts wird uns aus der Hand des Vaters reißen. Was ist das für eine Botschaft? Mhm. Herr, und wenn wir davon auch erfüllt sind, und das sind wir, darum wollen wir dich bitten, dass du uns mit hineinnimmst, jeden persönlich, dass auch wir weiter Zeugen sein dürfen, dieser Güte, dieser Liebe, dieser unbegreiflichen Liebe des Vaters, die er auch für uns hat, die wir das alles andere als verdient haben und der uns niemals rausschmeißen wird, auch wenn wir versagen, ja, sondern der uns durch seine Güte zur Buße leitet, immer wieder neu. Herr, und ich segne meine Geschwister, Herr, die hier sind, die sich ausstrecken nach deiner Güte, nach deiner Liebe, dort, wo sie hingehen. Herr, du mögest doch auch Gelegenheiten schenken, diese Liebe Jesu weiterzugeben. Ja. Herr, in unerrettete Familienangehörige, in die Universitäten oder in die Arbeitsplätze. Danke, Vater, dass wir wissen, du bist da, du gehst mit und wir dürfen deine Zeugen sein. Amen.
Amen. Amen. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Gott segne euch alle. Guten Appetit jetzt beim Essen.